Hey, hey, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei
Schauplatz.
Der Podcast für groß, klein, mittelgroß, breit und schmal. Es sei denn, diese Menschen haben ein Faible für Filme.
Genau. Lang ist es her, Nico, dass wir hier zusammen saßen und zu zweit eine Folge aufgenommen haben. Heute mal wieder ohne Selina, trotzdem Shoutout. Einige der Filme habe ich auch mit ihr zusammen gesehen oder ein, beziehungsweise da kann man dann nochmal vermerken.
Grüße an Selina.
Hast du Bock?
Ich habe immer Bock. Und du?
Ich habe auch Bock.
Geil.
Wir haben hier richtig knackige Top 5 heute, keine Top 10. Wir versuchen uns kurz zu halten. Das geht an mich, der Kommentar. Und
fang mal schon mal an damit. Naja, ich kann sagen, ich kann eigentlich wenig dienen mit aktuellen Kinofilmen, denn ich musste die ganze Zeit arbeiten, konnte aber im Rahmen dessen so einige Festivalfilme sehen, aber ja, eher so deprimierendere Kost, weil das eine das Human Rights Festival war und das andere das Ukrainian Film Festival. Aber ja, ihr werdet's hören. Wir fangen aber erstmal an mit einem Bekannten des Hauses, und zwar der Dominik Balko, und mit dem sind wir schon lange im Austausch. Der ist auch eigentlich fast schon so ein kleiner angehender deutscher Genre-Filmstar und wird überhäuft mit Awards und Festival-Slots und hat auch schon mit ein paar Leuten aus unserer Bubble bei seinen Projekten zusammengearbeitet oder in Festival-Juries gesessen. Ich glaube, mit einem von Filmfressen sogar. Und unser Arbeitskollege Flo, der ist auch bei mehreren Departments vertreten bei dem Film, um den wir jetzt hier sprechen.
Ja.
Und das ist der Kurzfilm O, der jetzt nach einer langen Reise, Festivalreise um die Welt bald online zu sehen sein wird. Und da muss man nicht mehr um die halbe Welt fahren, um den auf einem Festival sehen zu müssen. Und was soll ich sagen? Ich habe aus diesen Gefilden selten was gesehen, was so einen Eraserhead-Vibe auf eine Art hatte, trotzdem aber was ganz Eigenständiges ist. Also visuell für so einen DIY-Film wirklich ziemlich visionär, hat so einen krassen, weltfremden, pfeifenden Score, der trägt auch zu dem Unbehagen bei. Dazu haben wir eine Hauptdarstellerin, deren grenzdebiles Grinsen schon auch ein bisschen krasser sich auf die Netzhaut brennt als das bei dem danach gedrehten Mainstream-Horrorfilm Smile. Denn O ist, glaube ich, schon eine Zeit vorher entstanden. Zur Handlung werde und kann ich jetzt auch eigentlich gar nicht so viel sagen. Das ist alles so ein bisschen, wie kann man das sagen, so ein bisschen undeutlich, oder?
So viel Handlung gibt's da gar nicht, aber
genau.
Punktet halt genau. Mit Atmosphäre.
Genau, weil man kann halt sagen, also der findet so ein bisschen das richtige Maß zwischen dem Andeuten eines Themas, und so viel sei verraten, es geht hier um Sucht und auch das Offenlassen, was wir hier sehen und hören, beziehungsweise noch viel eher, wo wir hier reingesogen werden. Und wie ich so oft sag, auch vom Regisseur gewünscht, sollte man den Film im Dunkeln sehen, vielleicht nachts, am besten auch mit Kopfhörern und sehr laut, denn das ist wirklich so ein kleiner surrealer Schwarz-Weiß-Albtraum. Was sagst du dazu?
Da bin ich absolut bei dir. Also atmosphärisch und von den Bildern her hat mir das richtig gut gefallen. Also hat mir richtig gut getaugt. Ich würde vielleicht sagen, an zwei, drei Stellen ist mir dann aufgefallen, okay, die Bilder, die hier verwendet werden, fühlen sich jetzt alle nicht ganz neu an, aber in der Zusammensetzung dann doch wieder. Und mir wurde vielleicht, um nur ganz kurz das Gemecker vorwegzunehmen, ein bisschen zu viel über den Schnitt geklärt. Also das wird sehr viel geschnitten und dadurch ergibt sich dann das, aber das hätte man stellenweise auch vielleicht ein bisschen mehr darauf setzen können, dass sich das so ergibt. Dadurch waren aber wiederum andere manche Schnitte sehr effektiv. Also ich hatte ein unfassbar unangenehmes Gefühl im Bauch. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Gerade im Bauch.
Ja, gerade im Bauch gegen Ende. Genau. Ja. Aber so, das mulmige Gefühl schafft er richtig gut. Und auch ihr Ausdruck schafft so ein Unbehagen bei mir. Und da muss ich sagen, deutlich mehr Unbehagen, als es gerade Smile getan hat. Also wirklich Hut ab für so eine absolute Low-Budget-Nummer hier, die deutlich mehr mit mir gemacht hat, atmosphärisch und so deutlich creepier auf mich gewirkt hat als dann tatsächlich Smile.
Und ich muss noch mal ganz kurz anmerken, bevor ich es vergesse, ich fand, es gab auch einen relativ witzigen Moment, der mich so ein bisschen erinnert hat, also bei Star Wars 8 war das eher so eine visuelle Sache mit diesem Bügeleisen. Mhm. Und in dem Fall war das eher sowas auf der Tonspur, was sich dann als Wasserkocher entpuppt hat. Das fand ich irgendwie ganz witzig in dem Moment.
Ja, ja, ja.
Wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja. Also audiovisuell funktioniert das Teil für mich absolut. Also ist auf jeden Fall sehenswert für Leute, die mal so ein bisschen so unangenehme 15 Minuten haben wollen. Genre-Fans gefällt es ja. Ey, guckt euch das mal an.
Genau, und wir haben den Dominik auch jetzt mit einem kleinen Gastbeitrag vertreten. Der erzählt ein bisschen was zu seinem Film und gibt auch noch was preis zu seinem Top-Film dieses Monats.
Hallo zusammen, hier ist Dominik Balko, ein fleißiger Stammhörer von eurem Podcast und gleichzeitig Filmemacher aus Berlin. Der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, ich habe einen Spielfilm letztes Jahr rausgebracht, Aphasie, aber um den soll es heute gar nicht geben, sondern ihr habt mir kurz die Möglichkeit gegeben, mich hier in euer Programm reinzuquetschen, weil ich auf einen Kurzfilm von mir aufmerksam machen will. Mit dem haben wir im letzten Jahr ziemlich viel, das klingt immer so angeberisch, aber ziemlich viel tatsächlich, Festivals besucht und Preise abgeräumt und das ganze Team ist extrem stolz darauf. Der Kurzfilm heißt O. Und warum euch jetzt hier so reingequetscht, einfach nur kurz davon erzähle, hat folgenden Grund. Am Mittwoch, am 15.11., merkt euch das im Kalender, um 18 Uhr erscheint unser Kurzfilm weltweit auf dem YouTube-Kanal der Plattform Alta oder Alta auf Deutsch ausgesprochen. Das ist der größte Kanal für Horror-Kurzfilme auf YouTube. Und die haben uns die Chance gegeben, unseren kleinen deutschen Berliner Film dort zu präsentieren und hoffentlich der ganzen Welt näher zu bringen. Und dementsprechend dachte ich, einen sehr, sehr genre- und absurden und interessanten und andersartigen filmoffener Podcast wäre doch ideal, um den Zuhörern vielleicht mal die Möglichkeit zu geben, den Film auszuchecken. Worum geht's in O? Ich will gar nicht so viel spoilern. O ist immer besser, wenn man ihn guckt. Das ist einfach nur der Buchstabe O. O ist immer besser, wenn man ihn guckt, ohne irgendwie ein Vorwissen oder ähnliches. Dementsprechend sage ich nur so viel. Die offizielle Synopsis ist, O ist ein surrealer Film über den Horror von Abhängigkeit. Damit könnt ihr wenig anfangen, aber die Geschichte handelt von einer Frau. Sie geht eine Straße entlang, entdeckt in der Wand ein Loch und wird wie magisch von diesem Loch angezogen und kann irgendwann an nichts anderes mehr denken. Weiter im Detail will ich jetzt nicht gehen. Wir können sehr gerne, wenn ihr den Film gesehen habt, mal in Ruhe darüber reden. Ihr findet mich auf Social Media, Dominik Balko, Dominik mit K am Ende und Balko mit W am Ende. Vielleicht stehe ich auch in der Beschreibung vom Podcast und nachträglich dann ab dem 15., wenn sie so lieb sind, packen sie den Link auch zu YouTube mit rein. Dann könnt ihr den Film gucken. Würde mich sehr freuen, euer Feedback würde mich sehr interessieren. Deutsche Horrorfilme haben es immer noch schwer, deutsche Genrefilme. Wir sind ein Mix, wir bedienen sehr, sehr viele Nischen. Es ist ein sehr, sehr vielschichtiger Film, wie ich zumindest finde. Und ich hoffe, ihr findet ihn auch interessant, unterhaltsam und spannend. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr reinguckt, euch bei mir meldet, wenn er euch gefällt, auf YouTube fleißig kommentiert, ihn euren Freunden zeigt. Halloween ist zwar vorbei, aber die 14 Minuten, meine Empfehlung ist immer, guckt ihn in einem dunklen Raum, ohne irgendein Licht und mit bestmöglichen Ton oder mit Kopfhörern, dann ist er am effektivsten. Das war es von meiner Seite. Achso, bevor ich es vergesse, ich wurde ja noch gebeten, wie die meisten Gäste auch, kurz zu erzählen, was mein liebster Film des Monats ist. Da musste ich tatsächlich überlegen. Ich hatte dieses Jahr die Möglichkeit, auf zwei Filmfestivals, wo wir letztes Jahr mit O, um ihn nochmal zu bewerben, Preise abgeräumt haben, dieses Jahr in der Jury zu sein. Und das hat dafür gesorgt, dass ich ja jetzt einmal in Österreich beim Fright Night Festival und jetzt gerade in Barcelona oder bei Barcelona in Molins beim Terror Molins Festival in der Jury sitze und fast nur irgendwelche Festivalfilme gesehen habe. Aber um einen Film zu empfehlen, den ihr, wie oh, ab dem 15.11., oh, ich bin so gut mit meiner Schleichwerbung, dann auch sehen könnt, No One Will Save You. Ist ein Film, der mich total fasziniert und gefesselt hat. Ich weiß gar nicht, die letzte Episode habe ich nicht gehört, ob ihr den schon besprochen habt. Der ist vor etwa einem Monat rausgekommen. Ich habe ihn gestern gesehen auf Disney Plus. Ganz, ganz heimlich fast erschienen. Leider kein Kino-Release, soweit ich es mitgekriegt habe, gehabt. Und ein total faszinierender und spannender Film. Auch hier, ich will gar nicht zu viel verraten. Stellt euch vor, ihr guckt Science, den M. Night Shyamalan-Film von ungefähr 2009, ich weiß gerade nicht genau, von wann der ist, bloß der letzte Akt ist der erste Akt. Und dann geht der Film los und das Ganze, ähnlich wie bei O, meinem Kurzfilm, auch hier ohne Dialog. Es gibt, glaube ich, 5 Wörter oder sowas, die in dem ganzen Film gesprochen werden und das aber für einen 90-minütigen Spielfilm auf Disney+. No One Will Save You. Großartiger Film, toll gespielt, emotional, spannend, sehr, sehr lustig auch an einigen Stellen und rundum eine sehr beeindruckende Arbeit, die ich sehr spannend finde. Eigentlich kann ich mit dem Alien-Genre und Sci-Fi, je nachdem, was es ist, gar nicht so viel anfangen, aber der Film hat mich von der ersten Sekunde an gefesselt und auch dieses Stilelement, das im Film selber nicht gesprochen wird, ist absolut organisch und natürlich und macht vom Charakter her so viel Sinn, dass der Film einfach eine totale, vielleicht nicht der perfekte Film ist. Und ich habe eventuell auf den letzten Festivals jetzt sogar in Anführungszeichen bessere Filme gesehen, aber der ist extrem faszinierend und lohnt sich total. Und gerade weil ich fürchte, dass der auf Disney Plus gnadenlos untergehen wird, würde ich mich freuen, wenn sich der ein oder andere Hörer, nachdem sie sich ab dem 15.11. auf YouTube dann auf Disney Plus auch No One Will Save You angucken werden, sollten, müssten. Liebe Grüße aus Barcelona. Danke für die Möglichkeit, dass ich hier reden konnte. Und wer weiß, wenn mein Spielfilmdebüt Aphasie Ende des Jahres auf VOD-Plattform erscheint, drückt die Daumen, dass das klappt. Mit Indie-Filmen ist das immer ein bisschen schwerer. Vielleicht können wir dann ja ein richtiges Gespräch machen und ausführlich über meinen Spielfilm Aphasie reden und nochmal retrospektiv rückblicken, wie der Online-Launch von O lief. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinguckt. Ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Weiter geht's mit der Sendung. Danke. Ciao.
Also bleiben wir mal beim Horror. Es ist diesen Monat ein bisschen schwer für uns, glaube ich, mit einer Top 5 aufzuwarten, da Nico sehr viel auf Arbeit beschäftigt war und ich ja noch den halben Monat in London auf dem LFF verbracht habe. Genau. Dazu gerne die Folge auch nochmal hören. Deswegen habe ich gar nicht so viel jetzt außerhalb von London geguckt und ich sammle einfach noch ein bisschen jetzt hier zusammen, was ich hier so angesammelt hat dann und bleib direkt mal beim Horror, ne? Und habe tatsächlich diesen Monat schon 2-mal den neuen Saw sehen dürfen, Saw X. Oder okay. Saw 10. Ich habe den einmal in London geguckt mit Selina in einem 4DX-Kino, also mit wackelnden Sitzen. Und da hat es uns bei jedem Jumpscare Wasser in dieses Gesicht gespritzt, bei jedem Blutspritzer und irgendwas an die Beine gekrabbelt. Das war auf jeden Fall auch mal eine lustige Erfahrung. Selina und ich haben tatsächlich sehr viel gelacht und konnten uns, glaube ich, auch gar nicht so auf den Film konzentrieren.
Ja,
und
das war eine ganz dumme Frage, ganz dumme Frage. Ja. Ich glaube, also beim 4D eine Geruchskomponente gibt's, glaube ich, noch nicht, weil es nicht technisch möglich ist, den Geruch schnell wieder aus dem Kinosaal rauszuholen, oder? Also da gab es jetzt keine Geruchskomponente, oder?
Da bin ich mir unsicher, weil es hat ab einem gewissen Punkt gerochen, wo es Sinn gemacht hätte. Ich bin mir aber unsicher, weil wir so einen weirden Sitznachbar hatten, der halt...
Ja, und dann hat er wieder die Schuhe angezogen.
Nee, tatsächlich, er hat einfach so Chicken Wings in diesem bewegten Stuhl sich da einen verleibt und hat sich seine Hände gewaschen mit seiner Wasserflasche. Also er hat ohne Scheiß, er hat die Wasserflasche genommen und dann ist auf seine Hände geschüttet, um sich seine Hände im Kino zu waschen, hat das Wasser einfach auf den Boden verlassen, wo Selina nicht auch nur sagt, what the fuck?
War es Teppichboden oder?
Nee, zum Glück nicht. Und dann hat es geregnet. Teppichboden? Oh. Und dann hat es geregnet und dann, das ist ja auch eine Komponente von diesem 4DX. Und dann hat er sich das T-Shirt auf den Kopf gelegt auf einmal, also, damit er die Regen nicht abkriegt. Naja, okay. Dementsprechend waren wir zunächst nicht so angetan von Saw X, da habe ich mir den dann doch gleich nochmal hier in der Pressevorführung angesehen und muss sagen, da fand ich ihn dann doch ein Stückchen besser. Also es ist typisches Malen nach Zahlen bei Saw im Endeffekt, nur dass er, sage ich mal, eine komplett andere erste Hälfte hat, indem er da tatsächlich ein Drama ist. Wer den Trailer kennt, kennt den Twist von diesem Drama. Und warum das dann in eine Saw-Richtung abdriftet, den will ich jetzt.
Also ganz kurz, zeitlich ist der zwischen 2 und 3 einzuordnen, oder?
Zwischen 1 und 2.
1 und 2, okay.
Würd ich jetzt sagen, warte mal, jetzt bin ich mir unsicher. Also auf jeden Fall nach dem ersten und vor dem dritten. Ob okay. er jetzt vor dem zweiten, nach dem zweiten, ich glaube, er ist vor dem zweiten. Bin okay. mir aber unsicher. Ja, die Fallen sind ganz, die sind auf jeden Fall schön matschig. Allerdings mir ein bisschen zu verkopft hier. Also, dass ich mir öfter immer wieder so, also zu oft die Logik und so, warte mal, könnte das doch nicht auch so, also wie die agieren. Das hat mich immer ein bisschen rausgerissen von dem, sage ich mal, ziemlich guten Gore eigentlich. Das Drama muss man abkönnen in der ersten Hälfte. Es ist wirklich so untypisch und gegen Ende wird es auch ganz schön kitschig, was auch ungewöhnlich ist. Ich mag den Perspektivwechsel. Allerdings, alles in allem, ist die Reihe schon ein bisschen tot geritten, ist dennoch besser, als was wir in den letzten Jahren gesehen haben und fühlt sich eher dann wieder so an wie die alten Saw 6, 7 mäßig, weil es ja auch wieder von dem Kevin Kreutert ist, der auch Saw 6 gemacht hat. Ich glaube, Saw 7 hat er auch gemacht, bin mir aber gerade unsicher. Dementsprechend, ja, ist in Ordnung, aber ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Die Fans gehen rein und werden da, glaube ich, ihren Spaß haben, weil bei Fans kam der ganz schön gut an. Ich bin auch ein Fan, okay. aber ja, guckt man sich an, ja. mein Gott, ist Saw. Was will man?
Solange es ja nicht so eine Katastrophe ist wie Saw Spiral zuletzt.
Nein, nein, der ist deutlich besser als Spiral.
Alles klar. Gut, dann lege ich mal los mit einem meiner. Wie gesagt, also die sind in keiner wirklichen Reihenfolge, weil die auch ratingstechnisch relativ nah beieinander sind und einer der Filme, der war bei Letterboxd drin, ist jetzt aber wieder komischerweise raus. Kommt bestimmt wieder zu seinem regulären Release dann bei Letterboxd rein. Ich weiß auch nicht die Gründe. Wir werden sehen, auf jeden Fall nach Undine und vor allem dem für mich wirklich katastrophalen Transit. Ich weiß, da gehen die Meinungen weit auseinander. Hatte Christian Petzold mich jetzt wieder an Bord geholt mit A Fire oder wie heißt der deutsche Titel?
Roter Himmel.
Roter Himmel, genau. Ja, also für so wachsende Misanthropie bei steigenden Temperaturen, da bin ich immer zu haben. Das kann ich sehr fühlen und so den dunkel gekleideten Typen, der sich vom Sommer und dessen vermeintlicher Leichtigkeit nicht mitreißen lässt und stattdessen so eine Art socially awkwarder Fremdkörper ist, der seine Negativität in spitze Bemerkungen packt, das, ja, das habe ich sehr gefühlt. Und auch wenn der egozentrische und der kalte Selbsthass ihn wie so eine Glocke umhüllt, sind es am Ende dann doch die Leichtfüßigen, die unbekümmert wie die Mücken ins Licht fliegen, die leichtfüßigen Charaktere um ihn herum. Denn es bahnt sich ja da so ein Feuer an. Also wir haben da zwei Kumpels, die zusammen in so einer Waldhütte so ein bisschen sich auftanken wollen und auf Jobs vorbereiten wollen und treffen dann noch auf andere Personen, die ihren Plan so ein bisschen durchkreuzen. Und dann wird es zu so einem sehr wirren Geflecht. Ja, und die sonst so leichtfüßigen Charaktere rennen so ein bisschen ins Verderben und das Feuer nimmt den nach Wärme dürstenden Leuten dann, Spoiler, das Leben. Was für eine Ironie. Und ja, der Film ist eigentlich super unauffällig. Den ganz großen Hype, den kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich glaube, du hast ihm auch 3,5 Sterne gegeben. Aber es war ein Film, ich wollte einfach die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Er hat so eine so eine gleißende Atmosphäre irgendwie. Und war nicht zu lang. Also ja, einfach ganz solider Christian Petzold-Film. Ohne Märchen, ohne komische Zeitebenen.
Ja. Ja, ich finde den nicht ganz so stark wie Undine, ich mochte den aber auch. Schöne Bilder, aber ja, ist ein bisschen, also im Kino fand ich ihn besser dann als tatsächlich im Abklapp, aber so ein Petzold-Film könnte ich mir einmal im Jahr gut geben eigentlich.
Kann man bei Mubi sehen.
Genau, dann habe ich noch weiter meinen Pile of Shame für den Schocktober gefüttert und habe in London am Freitag, den 13. im Kino Freitag der 13. gesehen. Zum ersten Mal tatsächlich, ich kannte bisher nur das Remake, ja, Asche auf mein Haupt. Aber hab den jetzt zum ersten Mal nachgeholt. Der Twist war mir natürlich alles bereits bekannt. Dennoch muss ich sagen, hatte ich echt gut Spaß mit dem Ding. Also ich meine, das ist wirklich so ein bisschen die Slasher-Ursuppe, ne? Von 1980. Die Teenager oder sagen wir fast schon eher junge Erwachsene Kombination in diesem Camp am Crystal Lake, das funktioniert alles nett, das ist alles nett anzusehen, die Dynamik, aber wirklich, wo das Kino getobt hat vor Lachen, war am Ende mit Auftritt Jasons Mom. Das ist ja einfach nur herrlich, albern und lustig, also wirklich so unterhaltsam, dieses Ende. Ich musste sehr viel lachen und das hätte ich nicht erwartet, aber herrlich.
Also kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern an den Film. Das liegt aber wirklich daran, dass wir hier im Dorf immer so einen Dude hatten, der einen älteren Cousin hatte und die waren irgendwie so halb Franzosen. Und die haben dann immer so indizierte Sachen besorgen können, so Mortal Kombat irgendwie auf dem Sega Mega Drive. Und da haben wir halt auch immer Horrorfilme geguckt, die definitiv nicht für unser Alter adäquat gewesen wären. Also da hat man dann wirklich so mit 7, 8 Jahren Freitag der 13. gesehen und hat sich dann irgendwie selbst mit so einer Eishockey-Maske verkleidet und irgendwelche Camcorder-Splatter-Filme gefilmt.
Anfang der 90er zieht das bestimmt auch noch anders dann so.
Mit auf jeden
so
Fall.
Also heute ist das, also hart ist daran eigentlich nichts mehr. Es ist eher spaßig. Ich sag mal, der berühmte Jumpscare, der zieht heute noch, aber gut, ne? Es ist eher Spaß als Grusel. So.
Okay, dann geht's bei mir so ein bisschen weiter in den wahren Horror dieser Zeiten. Ich habe, wobei das noch ein unauffälligerer Film ist, dieses Festival. Ich habe gesehen We Will Not Fade Away von Alisa Kovalenko, ukrainischer Film. Eine Doku in zwei Hälften. Die Regisseurin, die hat 5 Jugendliche aus einem Dorf im Donbass begleitet und ihre No-Future-Orientierungslosigkeit dokumentiert, so zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Vor dem Hintergrund der aufkeimenden russischen Invasion, der dann in ihren Lebensraum eindringt. Und diese Jugendlichen, die kriegen die Möglichkeit, durch so einen alten, bekannten ukrainischen Sportmoderator eine Expedition ins Himalaya-Gebirge zu machen. Und das ist dann vielleicht so ihr kleiner Weg als Ausbruch aus dieser ganzen tristen Ausweglosigkeit, eben nicht wissen, was für einen Job man macht, dann der Ungewissheit, ob des heranziehenden Krieges oder des immer schlimmer werdenden Krieges. Und das ist ein Film, der in der ersten Hälfte alles extrem nüchtern beobachtet. Wir sehen deren Alltag in dem Dorf. Die schrauben an irgendwelchen Mopeds rum oder liegen in ihren Zimmern und unterhalten sich über den Standard Coming-of-Age-Shit. Und es ist fast schon langweilig, wenn man denen dabei zuschaut. Aber man versteht dann ab der Hälfte, dass diese Langeweile eigentlich nur dazu gedient hat, so eine gewisse Fallhöhe aufzubauen. Denn dann geht's nämlich ins Himalaya-Gebirge und dort geht's dann bis zu einem Akklimatisierungs-Basecamp, quasi auf dem Dach der Erde. Und wir sehen diese Jugendlichen, die dann zum ersten Mal so eine komplett neue Landschaft sehen und komplett losgelöst sind von ihrem Leben dort in der Ukraine und auf einmal so eine ganz neue Art von Glück empfinden. Und der Film endet dann so, dass die Landung besonders schmerzt, denn wir sind dann wieder auf dem Rückweg in so einem kleinen Bus, auf dem Rückweg zu deren Heimatdorf. Und dann wird jeder dieser Figuren, dieser 5 Jugendliche eingeblendet. Und dann über eine Schrifttafel erfahren wir, was aus denen geworden ist. Und tatsächlich sind von den 3 Jungs und 2 Mädels 2 Jungs so verschwunden, dass man nichts mehr von denen gehört hat. Durch diese Kriegshandlungen. Okay. Und ich habe den Film gesehen in Anschluss an eine Schicht bei mir im Kolosseum, also das Screening vom Ukrainian Film Festival. Und das war schon dann sehr schwer zu verdauen. Also erst diese Langeweile, dann diese Euphorie in dem Gebirge und dann auf einmal diese harte Cut und diese Konfrontation mit dem, was jetzt in der Realität passiert ist. Und dann ist der Abspann vorbei und ja, zwei von diesen drei noch übrig gebliebenen Jugendlichen sind dann auf die Bühne gegangen und haben so ein bisschen erzählt, wie es zu diesem Film kam. Und das war dann für mich dann ein bisschen zu krass, dass dann das in die Realität geholt wurde, dass ich dann während des Q&As rausgehen musste, weil ja, das habe ich dann irgendwie psychisch nicht mehr ausgehalten. So, das war dann sehr heftig und hat dem der Sichtung dann nochmal eine tiefere Komponente gegeben und ja.
Oh Mann.
Sonst, ja.
Nee, das verstehe ich. Das hittet dann natürlich nochmal extra rein.
Und das war noch einer der harmloseren,
ja, klar.
Ukrainian Film Festival Filme.
Denkst du, dass die hier irgendwie Kinostart kriegen werden oder dass das eher so ein bisschen unter ferner Liefen laufen wird?
Bei dem Film bin ich mir unsicher. Also würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen. Also der gehypteste Film von dem Festival, der wird ganz sicher einen Start kriegen. Das ist auch so ein Kandidat, der für die Ukraine ins Oscar-Rennen gehen wird. Da werde ich dann gleich nochmal dazu kommen.
Alles klar.
Aber das war jetzt eher so ein, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen.
Soll ich kurz mal von was erzählen, was Spaß macht?
Mach das.
Trick or Treat. Schocktober, wie gesagt, da werden immer schön alle Horrorfilme nachgeholt, die man so bisher verpasst hat. Und da war bei mir auch Trick or Treat ganz oben mit dabei. Aus dem Jahr 2007 ein Anthologie-Horrorfilm von Michael Dougherty, der später Filme wie Godzilla 2, King of the Monsters oder Krampus gemacht hat. Und ey, der Film macht richtig, richtig Spaß. Also das ist richtig... Hast du den gesehen?
Nee.
Das ist eine richtig nette kleine Anthologie-Halloween-Setting-Geschichte, die sich alle Geschichten schön ineinander verweben, sodass sie auch parallel erzählt werden, also nicht hintereinander weg. Man sieht erst die, dann die, dann die. Das funktioniert alles schön parallel, weil die ineinander übergehen. Jede Story hat einen netten kleinen Twist. Das ist so schaurig, das ist so, eine schöne Mischung aus schaurig, also jetzt nicht so ultra hardcore, aber trotzdem FSK 18, weißt du, was ich meine? Es ist so,
okay.
es hat schon so seine Härten mit, oh, wie heißt sie, Anna Paquin, die aus X-Men, die Dame, die da die Rogue spielt, die hat ja auch einen wirklich coolen Auftritt. So ein netter Twist auf dieses ganze Märchen-Halloween-Gedöns. Auch Brian Cox aus Succession hat hier einen Auftritt. Es ist alles sehr, sehr toller Cast. Absoluter Geheimtipp. Ich glaube, der lief in Deutschland gar nicht im Kino, sondern nur auf dem Fantasy Filmfest damals.
Wo hast du den denn gesehen?
Ich habe mir den ausgeliehen bei iTunes. Okay. Also den kann man hier ganz normal kriegen. Der geht auch nur 80 Minuten. Also der geht, das ist, den hast du richtig schnell weg. Ist für mich absolute Halloween-Horror-Empfehlung. Richtig, richtig gutes Ding. So lustig, gruselig, aber nicht, aber in keiner Hinsicht zu sehr. Also es ist alles noch unterhaltsam. Okay. Und coole Twists. Wirklich schönes Oktober-Halloween-Ding.
Alles klar, ich mach dann weiter mit dem nächsten Film vom ukrainischen Filmfestival, In the Rearview von Maciek Hamela. Den habe ich da vor ein paar Tagen kennengelernt und das Screening von seinem Film betreut. Am Tag nach dem Screening wurde ich durch eine weirde Situation so ein bisschen ins Gespräch mit ihm gezwungen. Und da meinte ich zu ihm, weil ich ja mitgekriegt habe, wie die Reaktionen waren, dass es ja wichtig ist, dass er den Film promotet und bewirbt. Und er hat nämlich circa 400 Menschen mit einem eigenen Van aus den Epizentren der russischen Invasion in der Ukraine gerettet und heraus eskortiert. Und der Maciek, der wehrte sich dann direkt gegen mein Wort promote. Und jetzt, wo ich den Film dann im Anschluss an unser Gespräch, weil er mir einen Screener geschickt hat, sehen durfte, wird mir halt auch klar, dass diese moralische Mammutaufgabe, bei der er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, wenn er Minen umfährt und in Luftschussnähe gelangt, dass das nichts ist, wo man den Terminus bewerben irgendwie passend nutzen kann. Mhm. Und wie tapfer ein Mensch sein kann und wie viel Courage jemand besitzen kann, das zeigt uns diese Momentaufnahme all dieser Menschen auf der Rückbank, die alles hinter sich lassen mussten und einer ungewissen Zukunft entgegenblicken, Bilder von Kampfhandlungen selbst bleiben uns erspart. Die Trümmer und Ruinen des Krieges sehen wir aber durch die Autofenster im Vorbeifahren. Und es bedarf auch nicht der akuten Bilder von Kriegshandlungen, denn der Schrecken, den diese ganzen Verbrechen an der Menschlichkeit auslösen, sehen wir in den Gesichtern der PassagierInnen und hören es in deren Geschichten. Also eine sehr starke, unmittelbare Dokumentation, eindringlich und mit Eindrücken, die man so leicht nicht vergessen wird.
Dann habe ich jetzt auch mal was Ernstes. Neben meinen ganzen horrorspaßigen Nummern habe ich Anatomie eines Falls oder Anatomy of a Fall, den Cannes-Gewinner gesehen, der jetzt Woche im Kino gestartet ist. Und bevor ich unsere liebe Kollegin Maria zu Wort kommen lasse, die den auf dem Hamburg Filmfest Hamburg gesehen hat, richtig?
Richtig.
Genau. Würde ich ganz kurz nochmal auch noch ganz kurz runterbeten, dass der Film einfach fantastisch ist. Und wirklich, Leute, guckt euch den an im Kino. Es ist 2,5 Stunden Drama, ja. Aber ich habe auf Letterboxd geschrieben, es ist Marriage Story in Europe. Vor dem Film braucht er nämlich sich echt nicht zu verstecken. Es ist wieder eine Scheidungsgeschichte, nur, sag ich mal, mit einem bisschen komplexerem Fall, dass es hier nicht wirklich eine Scheidung ist, sondern der Tod von einem Mann, und Sandra Hüller spielt die Frau und sieht sich nun vor Gericht und muss sich verantworten. Und der Film macht wütend, der Film wühlt auf. Ich hatte den ganzen Zeit über einen klaren Standpunkt, aber dieser Standpunkt wird so attackiert, den Film über, dass ich gegen Ende dann doch sehr, sehr irritiert entlassen wurde aus dem Kino. Ganz starkes Schauspiel, toller Einsatz von Musik auch und guter Schnitt. 2,5 Stunden ist vielleicht ein mini bisschen zu lang, aber nicht wirklich störend für mich. Für mich eines der ganz großen Dramen dieses Jahr. Ganz toll. Aber jetzt, Maria, wie fandest du den Film?
Sag dazu noch ganz kurz, ey, es ist ja krass, dass Sandra Hüller, die hat ja doppelt abgeräumt. Die war ja dann noch in diesem Jonathan Glazer-Film, den du auch gesehen hast.
Hammer. Das ist mein Film des Jahres bisher.
Die haben ja beide bei Cannes diese Hauptpreise gewonnen. Also ist ja schon krass. Da kann man ja im Moment sagen, das ist ja eigentlich so die gehypteste Schauspielerin der Welt irgendwie. Finde ich irgendwie ganz.
Zumindest komisch. Im Arthouse-Bereich auf jeden Fall.
Genau, ja. Im Arthouse-Bereich auf jeden Fall. Also ich finde es ein bisschen weird. Also ich kenne die ja von Berlinalen, dass die da so betreut werden muss, und die ist halt total unscheinbar und ruhig und vielleicht auch so ein bisschen schüchtern.
Guck dir mal die Filme an, Nico, guck dir das mal an, das ist ja Hammer, ja, was sie da leistet. Ja, ja. Das ist Hammer.
Auf jeden Fall, ja, genau. Und da haben wir nämlich jetzt noch mehr dazu, denn ich war auch auf dem Geburtstag vom guten Finn Benkert. Hm. Beste Grüße.
Grüße, ja.
Und das war wirklich ein absolut legendärer Abend. Ich sag nur, Willi, der Wassertropfen, keiner wissen, was ich meine. Rinko, ja, der Rinko, ey, der war auch da. Und ich grüße jetzt einfach mal so all die netten Menschen, die ich da kennengelernt habe, und manche, die ich zum ersten Mal dann in echt gesehen habe, die ich schon so ein bisschen kannte. Die Tucker Productions Leute, also Finns kleine Bubble, und vor allem dann noch so den engeren Partykern, Sophie, Lena und die Maria. Und die kennt ihr vielleicht schon von ihren krassen und fast schon, und das meine ich jetzt positiv, akademischen Einträgen auf unserem Schauplatzblog.com. Und Maria, die war unsere Außenreporterin auf dem Filmfest Hamburg, und ich freue mich, dass sie für uns und euch jetzt einen kleinen Beitrag aufgenommen hat. Anatomie eines Falls ist einer der Filme, aber sie hat noch mehr gesehen. Viel Spaß mit Maria Victoria und ihrem Beitrag jetzt.
Die meisten meiner Lieblingsfilme des Festivals, die ich euch jetzt vorstellen möchte, beschäftigen sich jeweils auf ihre eigene Weise mit der Macht des Erzählens. Zum einen als poetisch aufgerufene Kraft, zum anderen auch in den schwierigen, dornigen, was Erzählen konkret mit Machtverhältnissen zu tun hat. Und der erste Film, den ich euch vorstellen möchte, ist Anatomie eines Falls von Justine Triet. Dieser Film hat den Douglas Sirk Preis für die Hauptdarstellerin Sandra Hüller eingebracht. Hier ist sie in ihrer zweiten Zusammenarbeit mit Justine Triet zu sehen, und für die Regisseurin gab es auch die Goldene Palme in Cannes dieses Jahr. Wie der Titel selbst auch auf Anatomy of a Murder, den berühmten Film von Otto Preminger, anspielt, geht es auch in Justine Triets Film um die Themen, für deren Ergründung Gerichtsdramen gemacht wurden. Die Abstufungen von Rechtsprechung und Gerechtigkeit, Prozesshaftigkeit der Wahrheitsfindung, der Prozesshaftigkeit von Wahrheit selbst. Die Zuschauenden sind weniger eingeladen, Beweise zu finden, als diese auszuwerten, weniger detektiv als Interpretationsarbeit zu leisten. Charaktereinschätzungen und persönliche Voreingenommenheiten rücken im Gerichtsprozess in den Vordergrund und, so machen es die Klügsten dieser Art von Rahmen, werden direkt thematisiert. Von den verstreuten Datenpunkten der Tatsachen ist die Konstruktion von Narrativen die einzige Möglichkeit der Rekonstruktion von Wahrheit, die wir haben. Die einzige Möglichkeit zur Integrität, die wir haben, ist die Bloßlegung von Ungewissheiten, blinden Flecken und Konstruktion. Was Anatomie eines Falls diesem Grundkern seines Genres hinzufügt, ist einerseits das sich langsam entfaltende Familiendrama um die einschüchternd selbstsichere, gefährlich verunsicherte Sandra Wolter, ihren unter mysteriösen Umständen verstorbenen Ehemann Samuel und ihren gemeinsamen Sohn Daniel zwischen den Stühlen, zwischen den Waagschalen, blind wie Justitia. Die Erzählungen von Gerechtigkeit, die gegeneinander ausgespielt werden, sind auch die Erzählungen von Geschlechtergerechtigkeit in Paarbeziehungen und der nuklearen Familie, von sichtbaren und unsichtbaren Opfern, von unausgesprochenen Ressentiments. Zum anderen macht Anatomie eines Falls auch einen entscheidenden, bereichernden Schritt zur Selbstreferenz, indem es Sprache und Literarizität bisweilen explizit in den Fokus rückt. Sandra Wolter wird uns vorgestellt als renommierte Schriftstellerin, eine, deren Arbeiten und Selbstverständnis von Interesse sind für den akademischen Diskurs wie auch für die breite Öffentlichkeit. Ihr Mann Samuel, wiederum auch Künstler, als selbstverhindernd, gescheitert. Beide schöpfen sie aus dem Material ihres Lebens, ihrer Ehe, doch nur bei Sandra werden bloße Aufzeichnungen zur Literatur transformiert. Die bloßen Aufzeichnungen Samuels haben wiederum größere Geltung im Gerichtssaal, wo Sandras diskursive Macht als Definitionsmacht in Frage gestellt wird. Sandras fatale Schwäche ist die Stärke, der sie sich allzu gewiss ist, dass ihre Geschichte stimmt, dass keine Diskurse neben ihrem gelten können. Der gegen sie ins Gericht gehende Staatsverteidiger bringt an einem Punkt des Prozesses tatsächlich einen ihrer autofiktionalen Romane als Indiz für ihren Charakter und ihre Vorsätze an. Vom Gericht wird diese Vermischung von Realität und Fiktion schnell als Kategorienfehler erkannt und für unzulässig erklärt, doch eine Implikation davon ist so provokant wie faszinierend. Das Nachzeichnen von Tathergängen, die Mutmaßung von Intentionen zu einer Geschichte, die nicht vollständig wahr werden kann, aber zumindest möglichst plausibel, das ist alles nicht zu weit weg von der Interpretation von Literatur. Bebildert ist dies alles auf eine tageslichtklare, fast dokumentarische Art und Weise, die formal nur selten auf sich hinweist, wenn sie es tut, dann aber eindrücklich und in entscheidenden Momenten. Und so thematisch sticht, so bisweilen Meta, wie der Film ist, ist der hermeneutische Extremparcours von Anatomie eines Falls auch genuin spannend, sodass die Aufmerksamkeit nie von den Geschehnissen auf der Leinwand abfällt. Mein zweites großes Highlight ist Cerrar los Ojos von dem spanischen Altmeister Victor Ricci, seinen ersten Spielfilm seit 30 Jahren. Am besten bekannt ist Ricci durch den 1973er Film Der Geist des Bienenstocks, ein geheimnisvolles Kinderdrama vor dem Hintergrund des spanischen Faschismus. Charakteristisch für Ricci waren damals schon die wunderschönen Chiaroscuro-Aufnahmen, Licht und Schatten so hart und warm wie das Licht von einsamen Kerzen, verschleiernd und suggestiv, Filmsprache, die sich orientiert an den Gemälden barocker Meister. In Close Your Eyes, so der internationale Titel des Films, wird dieses Prinzip mit der gnadenlosen Scharfstellung von Digitalaufnahmen verschränkt. Besonders augenfällig, geradezu jarring, wenn der suchende Regisseur Miguel Garay zum Interview im Studio einer Fernsehsendung für ungelöste Kriminalfälle sitzt. Vor Jahrzehnten ist ein Hauptdarsteller und Freund Julio Arenas inmitten der Dreharbeiten spurlos verschwunden. Miguels einziger unvollendeter Film zeigt die letzten bekannten Aufnahmen von Julio. Dieser Sensationalismus wird nur am Anfang als Kontrastpunkt gestreift, denn bei dieser dreistündigen filmischen Suche geht es in verstaubte, lange ungeöffnete Archive, in tastende Dialoge bei gedimmtem Licht. Es geht ums Verlieren, ums Aufgeben. Erichs Art, diese Suchbewegungen der Erinnerung einzufangen, ist vordergründig schlicht wie bewegend. Close-ups, lange Einstellungen und selten habe ich eine so sorgsame, so sehr auf ihre Expressivität fokussierte Ausleuchtung von Gesichtern gesehen. Gegengeschnitten werden diese Dialogsequenzen mit spekulativen Bildern vom morgenblauen Meer, von abgeschiedenen Küstenstädten und nicht zuletzt auch von den analog warmen, grainy Ausschnitten des unvollendeten Films im Film, der seinerseits selbst von einer Suchbewegung handelt. Erichs thematisiert diese Kraft der filmischen Bilder, doch die Art und Weise, wie er das macht, ist keineswegs naiv, wo es eine Szene gibt, die von der Anlage her zumindest zunächst an Nuevo Cinema Paradiso erinnert, stellt Close Your Eyes diesen affirmativen Ansatz in Frage. Die oftmals mittlerweile durchaus klischeehaft aufgerufene sogenannte Magie des Kinos könnte genauso gut verschleiern, wo man an die Kraft ihrer Enthüllung glaubt. Oder sind sie bleibenden Schleier von den Augen, dem Geist der Zuschauenden? Man sieht letztendlich, was man sehen will. Und das flimmernde Nachbild, das man sieht, wenn man die Augen schließt, sieht man allein. Der dritte Film, den ich vorstellen möchte, ist May December. Um die Tücken und Verantwortlichkeiten des Erzählens, um Sensation und Skandal geht es auch in May December, dem auf dem Filmfestival Cannes bereits gezeigten und ab dem 1. Dezember weltweit auf Netflix verfügbaren neuen Film von Todd Haynes. Haynes' langjährige Laufbahn führte von einem dornigen, widerständigen Queer Cinema zu durchaus hochglanzpolierten Melodramen in der Art von Douglas Sirk. Far From Heaven und Carol spielten dabei historisierend versetzt in den konsumgetriebenen wie auch konformistischen US-amerikanischen 1950er Jahren, die bei Douglas Sirk noch Gegenwart waren und die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Liebe darin. May December ist nun lediglich knapp versetzt in ein präpandemisches 2015, was der Soundtrack an dramatischen Streichern und Klavier aufwehrt und die Bilder an farblicher Abstimmung steht in einem moderneren, schwierigeren Kontext. Schwierig, aber auch aufreibend, herausfordernd ist der Film als Ganzes, weil hier die Genrezuordnung viel uneindeutiger wird. Ich habe oft gelacht im Kinosaal, wie viele andere auch, und das war vielleicht eher ein Versuch, die wachsende Anspannung zwischen den Szenen zu vertreiben, als Ausdruck von geradlinigem Amüsement. Das Sujet ist, wie Haynes selbst in einem Interview gesagt hat, volatil. Eine erwachsene Frau ging eine sexuelle Beziehung mit einem Highschool-Schüler ein und wurde von ihm schwanger. Über 20 Jahre später hat die Beziehung der beiden immer noch Bestand, dem Skandalon und der offensichtlichen ethischen Verwerflichkeit zum Trotz. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, aber es ist. Die gemeinsamen Kinder bereiten sich vor aufs College. Die mittlerweile 59-jährige Gracie Atherton Yu, gespielt von Julianne Moore, verkauft Ananas-Sahnetorten und lädt zum Barbecue in der Nachbarschaft. Die anonymen Drohungen und Pakete mit Fäkalien bleiben noch immer nicht aus, doch die Normalität des familiären Nachtlebens scheint auch diese gelegentlichen Einbrüche auszuhalten. In Frage gestellt wird diese Normalität, sobald ihre Geschichte mal wieder erzählt werden will. Für eine Verfilmung des damaligen Skandalfalls nimmt die Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Berry, gespielt von Natalie Portman, Kontakt zur Familie auf. Elizabeth Berry ist 36 Jahre alt, so alt wie Gracie damals war, so alt wie ihr Ehemann Joe jetzt ist. Portmans Performance ist noch uneitler, noch vulnerabler, noch furchtloser als die im 2018er Showbiz-Drama Vox Lux, denn es ist eine sehr ähnliche Lächerlichkeit, der sie sich aussetzt. Nun ist die Schauspielerin-Figur noch näher dran als an Portman als öffentlicher Person, an den Vorurteilen, die man gegen sie haben kann. Und sie spielt Portman hier voll aus. Die Arroganz, die Manipulativität, das sich präsentieren, sich verkaufen müssen als ihrem einzigen Daseinsmodus. Auch wenn der Film, ähnlich wie Tar von Todd Field, in den formalen Registern des Dramas präsentiert wird, funktioniert May December für mich als Satire, eine beißende, wirklich unangenehme und meisterhafte, weil es eben keine klugen, witzigen Pointen gibt, weil die Figuren sich selbst nicht verstehen, sich geradezu krampfhaft dagegen verwehren, sich selbst zu verstehen. Wenn Gracie und Elizabeth miteinander sprechen, sprechen Masken miteinander. Natürlich, Masken von Freundlichkeit und Respekt und Souveränität, die ihr genaues Gegenteil verbergen und deswegen nie verrutschen dürften, aber es immer wieder tun. Die Deutungsmacht über eine Geschichte ist ein Kampf. Der Kollateralschaden dieses Kampfes ist Joe Atherton Hugh, ein schüchterner, sprachloser Charakter, der früh erwachsen werden musste und nie erwachsen geworden ist. Alle Hauptfiguren glauben sich selbst ihre Lügen, weil diese Lügen das Fundament ihrer jeweiligen Identität sind. Bei Elizabeth, dass sie wertvolle, bedeutende Kunst macht und der Zweck ihre Mittel heiligt. Bei Gracie, dass ihre Familie das Ergebnis einer Liebesgeschichte gegen alle Widerstände war und sie keine Täterin ist. Woran Joe glauben will, muss, dass die letzten 23 Jahre seines Lebens das Ergebnis seiner eigenen freien Entscheidungen waren, dass er kein Opfer ist. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, aber es ist. Für diese Geschichte ist weder im Selbstverständnis von Gracie noch im letztendlich sensationalistischen, exploitativen Zugang von Elizabeth und Hollywood Platz. Man muss lange nach der Empathie in Todd Haynes Films suchen, aber man findet sie. Und das macht May December umso bedrückender und effektiver. Seine Satire ist aus den Gesten des konsequent self-serious Prestige-Dramas gesponnen und das schlagende Herz dieser Satire ist die Wut. Auf die sexuelle Ausbeutung, auf das Schauspiel, auf das Erzählen, auf Hollywood selbst. Bei dem letzten Film, den ich vorstellen möchte, geht es ebenfalls um Fragen von Sexualität und Ausbeutung. Anders als meine drei zuvor herausgepickten Festival-Highlights ist How to Have Sex, der Debütlangfilm der britischen Regisseurin Molly Manning-Walker, nicht verwickelt in Meta-Betrachtungen um Probleme des Erzählens, sondern ein geradliniges, handlungsorientiertes Stück Sozialrealismus. Kurz nach den Abschlussprüfungen und vor Bekanntgabe der Ergebnisse machen die Jugendlichen Tara, M und Sky einen Cluburlaub auf Kreta. Alles inklusive, wie man es sich vorstellt, Schminken in verstaubten Hotelzimmern, in denen man eh nur den Rausch ausschlafen will, Kotzen, Karaoke und Cheesy Fries auf dem Bordstein, Strobolicht und EDM, auf den Nachbarbalkon und im Pool, ähnlich junge, ähnlich berauschte oder verkaterte andere Briten, die offenkundig genau das Gleiche wollen. Walkers Blick auf ihre zumeist noch unerfahrenen DarstellerInnen ist durchaus zart, durchaus verklärend, niemals wirklich raunchy. Ihre Sprache wird wiedergegeben, ohne dass der Film sich auf diesen Modus und den Feiern-Exzess selbst einlässt. Was Walker stattdessen interessiert, ist der Kern der Verletzlichkeit in der American Pie-artigen Zielsetzung der Hauptfigur Tara. Endlich die Jungfräulichkeit verlieren. Wir erleben Tara als lustig und vorlaut in den ersten Momenten, in denen der Fokus ganz auf dem zentralen weiblichen Dreiergespann liegt, doch sobald Sex als Agenda in den Vordergrund tritt, geht diese Energie verloren und kehrt nicht mehr zurück. Tara ist schüchtern, selbstunsicher, sich ihrer eigenen fehlenden Erfahrungen nur allzu bewusst. Immer wieder fängt die Kamera sie ein am Rand des Geschehens, wartend, ratlos, wie sie ins Treiben einsteigen soll, überzeugt, dass sie es muss, unbedingt muss. In einer dieser Nächte verschwindet Tara, kehrt ohne große Erklärung, aber sichtlich verschlossen, verstört wieder zurück. Was Tara während dieses Verschwindens erlebt hat, enthüllt der Film in Rückblenden. Was in seiner gegenwärtigen Handlungsstrang erzählt, ist ein Sozialdrama von Erwartungen und subtilem Druck. Auch hinter How to Have Sex steckt Enttäuschung und Wut. Enttäuschung über die Versprechungen von Sexpositivität und Popfeminismus, die sich in den noch immer bestehenden Hierarchieverhältnissen nicht eingelöst haben. Sexualität ist bei Walker von Anfang an ein sozialer Prestige- und Tauschwert, gerade Heterosexualität. Und das einzig offenkundig unproblematische sexuelle Verhältnis, das am Rande vorkommt, ist bezeichnenderweise ein queeres. Über Geschlechterverhältnisse und sexuelle Manipulation und Ausbeutung im Patriarchat erzählt der Film nichts Neues und ist sicherlich auch irgendwo didaktisch. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Regisseurin im Nachgespräch beim Hamburger Filmfest darauf hinwies, wie gut How to Have Sex sich eignet, um in Consent-Workshops für Jugendliche gezeigt zu werden. Interessanter, auch berührender für mich selbst, waren da die Nebenschauplätze von Macht und Dominanz in freundschaftlichen Verhältnissen, auch von Klasse. Die Geschichte der Freundinnenschaft von Tara, M und Sky ist komplexer, als sie am Anfang erscheint. Das Idealbild des weiblichen Zusammenhalts mit dem der zum Beispiel vergleichbare Film Never Rarely Sometimes Always arbeitete, wird an vielen Stellen empfindlich gebrochen. Wenn Sex und potenzielle Partner ins Spiel kommen, wird schnell klar, wer die coolste in der Clique ist. Die Herabsetzungen sind gerade subtil genug, um noch in den Rahmen freundschaftlicher Sticheleien zu passen. Es ist nicht allein der potenzielle männliche Partner, der das Wollen der Protagonistin bestimmen will, sondern das gesamte feine Netz ihrer Peer Group. Sex wollen, sexy sein, Spaß haben ist ein Imperativ. Zuwiderhandlung und Zaudern ein Moodkiller. Sexuelle Souveränität wird mit einem so starren Tunnelblick verfolgt, dass sie in dieser Jagd unbemerkt entgleitet. So explizit und lapidar hier über Begehren besprochen wird, so sehr wird der Hauptfigur und nicht nur ihr das eigene Wollen dadurch unzugänglich gemacht. Man kann eine pessimistische, konservative Position darin sehen, einen Problemfilm, dessen Fragen man auf einem Arbeitsblatt beantworten kann. Aber es liegt auch Sensibilität in Walkers Zugang und dem Spiel der Hauptdarstellerin Maya McKenna Bruce, ein Verständnis für die Verletzlichkeit und die Angst vom Abgehängtwerden, dem Wunsch, das zu sein, was die anderen von einem erwarten, der Bereitschaft, eigene Grenzen zu überschreiten, all diese Drahtseilakte von Heranwachsen und Girlhood. Und das fand ich relatable und schmerzhaft an den richtigen Stellen.
Und dann mache ich jetzt mal weiter mit was nicht ganz so deprimierend ist, weil, ja, wie gesagt, keine richtige Reihenfolge, also keine Ranking-Reihenfolge. Und zwar vom Human Rights Festival, Human Rights Film Festival, Painting Dakar von Lukas Zeilinger. Und das ist jemand, der hier in Sachen Graffiti und Aktionskunst eine sehr lange Geschichte vorzuweisen hat. Und er sucht nach einer neuen leeren Fläche. Und das sowohl im Wortsinn als auch im Sinn einer Sinnessuche. Und da kommt er auf Bangladesch. Das ist ein grauer Fleck auf der Landkarte in dieser Hinsicht und so gut wie frei von bunten, halblegalen Wandverzierungen. Also wird mit der Bangladesch Railway, der ansässigen Eisenbahngesellschaft, kommuniziert, die auch erstmal ein Go geben für den Plan, ein bisschen Farbe auf Züge zu bringen. Und über Connections kommt Lukas dann auch in Kontakt mit Kindern aus den Armenvierteln von Dakar und darf diese in Schulen dann auch unterrichten in seiner Kunst. Und im Verlauf der Zeit in dieser sehr dicht besiedelten, ja eigentlich schon fast Molochartigen Stadt, werden die dortigen Klassenunterschiede sehr klar deutlich. Vor allem spiegelt sich das im Kontrast der Eisenbahngesellschaft und ihres palastartigen Headquarters mit meterhohen Decken und Marmor überall und konträr dazu den SchülerInnen in den Slums, die gerade mal ein paar Zentimeter und wirklich im Wortsinn Zentimeter von den Gleisen entfernt hausen. Und Lukas gerät immer mehr an seine moralischen Grenzen und stößt auch bei der Railway auf mehr Widerstand als anfangs angenommen. Dafür bekommt er jedoch einen Einblick in die Leben der herzensguten BewohnerInnen nahe den Zügen. Und wird er es dann noch schaffen, zusammen mit den Schulkindern einen Zug zu verzieren? Und was passiert eigentlich, als während des Projekts die Pandemie aufkommt in einem Land mit den härtesten Restriktionen der Welt? Ja, also was soll ich sagen? Ohne Scheiß, eine der besten Dokus ever für mich. Total verspielt in der Herangehensweise und im Look. Gleichzeitig bunt, stylisch, empathisch, rührend und gespickt mit ganz vielen kleinen inszenatorischen Innovationen. Also wirklich ein total warmherziger Film über eine kleine, von außen doch sehr dreckige Welt. Wirklich derb geflasht gewesen, als ich den gesehen habe und hatte das Gefühl, irgendwie einerseits so ein bisschen weinen zu müssen aus Mitleid, andererseits extrem viel Hochachtung davor zu haben, unter was für erbärmlichen und unmenschlichen Bedingungen die Leute ihre Würde behalten und selbst dabei noch versuchen zu geben und extrem gastfreundlich sind. Klingt alles ein bisschen pathetisch. Egal, Painting Dakar ist hoffentlich bald auch zugänglich für eine größere Menschenmasse und nicht nur für ein paar FestivalgängerInnen. Und wir freuen uns sehr darüber, dass der Lukas Zeilinger jetzt unser Gast ist und uns ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu seinem Film erzählt. Das hat er aufgenommen auf dem Flughafen in Thessaloniki, also wundert euch nicht, wenn ihr da so ein paar Hintergrundgeräusche hört. Viel Spaß mit Lukas Beitrag.
Die eigentliche Idee zu dem Projekt war anfangs eigentlich eine ganz andere. Also es war auch eine soziopolitische Aktion, die ich dort machen wollte und mit den Zügen zu tun hatte. Und mit der Beschaffenheit der Züge, also Stichwort, die Leute hängen dort wie Trauben von den Dächern, weil sie sich keine Tickets leisten können und riskieren so ihr Leben. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es eigentlich nur ein Visual für mich wäre, natürlich mit soziopolitischer Message, aber es hätte die Menschen vor Ort eigentlich nicht integriert und es wäre keine Nachhaltigkeit vorhanden gewesen. Und deswegen habe ich mich, als ich in Bangladesch war, 2 Wochen, das erste Mal, um dort halt Klinken zu putzen und das Projekt zu organisieren, schnell umentschieden und habe halt dieses Projekt mit Workshop-Charakter gemacht, realisiert. Und der Film ist eine Dokumentation von dem Workshop, aber er dokumentiert auch meinen Lernprozess, den ich dort halt gemacht habe. Ich bin halt hingefahren, hatte keinen Plan vom Land, kannte es so wie viele wahrscheinlich eher aus dem Label im T-Shirt, als sich jetzt jemals wirklich mit dem Land beschäftigt zu haben. Das ist auch so ein bisschen der Cliffhanger des Filmes. Und oder von Klimakatastrophen oder in den Nachrichten oder Bad News halt, ne? Aber so richtig über das politische System und die Geschichte des Landes wusste ich eigentlich nichts. Und natürlich dokumentiert der Film den Graffiti-Workshop, also das Kunstprojekt, aber es dokumentiert auch meinen Lernprozess, wie ich dieses Land kennenlerne, wie ich so ein bisschen hinter die Kulissen gucke und ja, wie ich eigentlich dann immer mehr mitbekomme, wie korrumpiert und wie scheinheilig dieses System eigentlich ist, dieses politische System, dass es gar nicht eine parlamentarische Demokratie ist, wie sie sich präsentiert im Ausland, sondern eigentlich eine Diktatur, eine richtige, ein autokratischer Staat durch und durch. Oppositionsmitglieder werden entführt oder auf offener Straße ermordet. Sie verschwinden einfach. Die Menschenrechtslage ist schlimm. Ja, Pressefreiheit ist eigentlich non-existent. Der Korruptionsindex ist auf Platz 150, glaube ich, oder 148 von 180 Ländern. Also es ist eigentlich ein total unwirtlicher Staat, der halt seine eigenen Bürger halt systematisch entwertet und unterdrückt. Und 40% der Menschen leben in den Slums und die sind halt auf Deutsch gesagt nicht besonders viel wert. Und die Stadt Dhaka ist ein Monster. Ich meine, es ist eine Stadt, die für 2 Millionen ausgelegt ist, aber jetzt mit über 22 Millionen halt aus allen Nähten platzt. Der Verkehr ist grausam, man braucht für wenige Kilometer mehrere Stunden, selbst in der Rikscha. Und es gibt halt einfach keinen Platz. Und so sind die Slums halt auch angelegt. Also die Menschen werden abgeschoben, gestapelt. Die Slumhäuser, die haben mehrere Etagen aus Wellblech. Also es ist verdreckt, Müll liegt überall rum, es ist toxisch durch Lebergerbereien und andere Chemikalien, die in die Flüsse geleitet werden. Es ist liegt so ein Gestank der Fäulnis über dieser Stadt. Und trotzdem findet man halt genau in diesen Slums halt das echte Leben und die echten Leute, nicht aufgesetzt oder mit Vorurteilen versehen. Ich habe auch nie Kinder weinen sehen. Also die Menschen, die sind unglaublich stark und gut gelaunt. Und die Rolle der Frau zum Beispiel ist ja in diesem sehr muslimisch geprägten Land ja sehr beschränkt, wenn man es mal so ausdrückt. Also Frauen finden im öffentlichen Leben eigentlich nicht statt. Aber in den Slums ist es anders. Da sind diese Unterschiede zwischen den Menschen, diese ganzen Hierarchien, Ordnung, die gibt's da nicht. Und in diesen knapp 6 Monaten, die ich da war, alles zusammengerechnet, habe ich zwar die Workshops gegeben, also unterrichtet, aber halt auch total viel gelernt. Wir hatten anfangs auch gar keine Intention, einen Film zu machen. Natürlich haben wir alles dokumentiert und gefilmt und mitgenommen und auch Interviews geführt. Aber die eigentliche Idee, wie das Zeug jetzt ausgewertet wird, die kam dann erst in Berlin, als wir wieder zurück waren. Wir hatten da sogar das Kunstprojekt an sich noch gar nicht beendet. Wenn ihr den Film seht, werdet ihr das verstehen. Also das hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Und wir haben es so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt und trotzdem schon mal angefangen, ohne dass wir wussten, was für ein Outcome die ganze Aktion haben wird. Aber es hat alles funktioniert. Es war ein absolutes Low-bis-No-Budget-Projekt. Jeder, der da mitgemacht hat, aus allen Departments, im Nachhinein von der Location, von VFX über Schauspieler, Synchro etc., haben das für umsonst gemacht, für das Projekt halt, weil die erwirtschafteten Gewinne von dem Film, sollte er mal was abwerfen, fließen halt auch an die Schulen vor Ort. Und das Projekt geht auch tatsächlich weiter. also das Kunstprojekt an sich. Und wir planen gerade die nächste Episode, sage ich mal. Ob die jetzt verfilmt wird, weiß ich nicht. Aber die nächste Episode der Kunstaktion in Nairobi.
Ganz lieben Dank, lieber Lukas. Und ich gebe wieder das Mikrofon ab an den Eugen.
Ja, denn es vergeht ja kein Recap, ohne dass ich einen Klassiker dabei habe. Und diesmal habe ich gesehen oder beziehungsweise nachgeholt Life is Beautiful, das Leben ist schön, La Vita e Bella von Roberto Benigni aus dem Jahr 1997. Und was muss ich sagen, der Film ist wirklich wunderschön. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Also ich war überrascht, wie humoristisch dieser Film dann doch ist. Man hat ja einiges darüber gehört und dann vor allem immer in Bezug, oh ja, KZ-Film. Und das ist ja in der ersten Hälfte kaum Thema. Das fand ich, deswegen war ich so überrascht. Aber also was für ein lustiger, schöner Film. Und ich habe zuerst ein bisschen gebraucht, so okay, was ist denn das jetzt hier? Bis ich dann verstanden habe, dass Roberto Benigni ja ein Komiker ist und dass das so eine Art Komikerfilm ist, wie es zum Beispiel